Liebe Felicitas Gerstner, vielen Dank für die Einladung zu dir heute nach Aschendorf im Emsland, um über den künstlerischen Nachlass von Jockel Heenes zu sprechen. Jockel Heenes starb 2004, das ist mittlerweile mehr als 20 Jahre her. Ihr habt damals zusammen in München gelebt und gewohnt. Ihr wart beide als Künstler tätig damals und er starb plötzlich und unerwartet. Magst du uns kurz über die Umstände seines Todes berichten?
Jockel Heenes starb auf der Rückfahrt von unserem Urlaub. Wir waren damals in Holland, haben uns mit Freunden getroffen und das ist im Auto passiert. Er war einfach plötzlich weg. Es war ein plötzlicher Herztod.
Das war ja so plötzlich und unerwartet, dass es sicher eine Zeit lang gedauert hat, über den Schmerz und die Trauer und den Verlust hinwegzukommen, bevor du dich um den Nachlass gekümmert hast. Angesichts dieses Umstandes des Todes gab es wahrscheinlich gar kein Testament oder gab es denn irgendwelche Absprachen zwischen euch, auf was mit dem künstlerischen Erbe passieren soll?
Von einem Testament wusste ich nichts. Ich habe nach Jockels Tod, als ich seinen Schreibtisch aufgeräumt habe, weil ich viele Dinge eben erledigen musste, da habe ich ein Testament gefunden, das mich zur Alleinerbin erklärt hat. Das hat er 1999 verfasst, als er im Rahmen eines Programms mit dem Goethe-Institut im Libanon war und sich damals wohl Gedanken gemacht hat, dass es eine etwas unsichere Situation ist, wo man nicht weiß, passiert etwas oder nicht. Wir haben das nicht abgesprochen. Und was Nachlassarbeit anbelangte, da haben wir eigentlich nie ernsthaft drüber geredet. Als Jockel starb, war ich 45, er war 57. Da denkt man jetzt noch nicht so konkret über den Tod nach, obwohl er einem natürlich auch im Freundeskreis immer mal wieder begegnet ist. Aber irgendwie verdrängt man das ja auch gerne. Es gab, da muss ich immer lachen, wenn ich dran denke, es gab, als wir damals von der Wohnung in der Herzogstraße in die Asamstraße umgezogen sind und wir die ganzen Dinge verpackt und verladen haben, gab es meinerseits so eine Frage, da gab es eine ganze Menge Kisten, die in einem Regal standen und ich habe Jockel damals gefragt, was ist denn da drin? Und er hat mir geantwortet, ja, da sind alte Arbeiten aus Maastricht, da hatte er damals ein DAAD-Stipendium. Und ich habe gesagt, ja, ziehst du die jetzt um oder guckst du da noch mal rein, ob du die noch alle brauchst? Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ich fange doch jetzt nicht an, meine alten Arbeiten auszusortieren. Da soll sich doch mal jemand anders drum kümmern, wenn ich tot bin. Damals fand ich das cool und hab auch gelacht und ja, damals wusste ich noch nicht, dass das ich sein werde.
Mhm. Nach der ersten Zeit der Trauer hast du dann sicher irgendwann begonnen, dir zu überlegen, ob und wie du den Nachlass übernehmen kannst. Welche Motivation hattest du, dich um den Nachlass zu kümmern? Hattest du einen Plan, wie du vorgehst? Wie war die Ausgangssituation für dich damals?
Also die Ausgangssituation war, dass in diesem Testament drin stand, wenn der Flieger abstürzt und wir uns nicht wiedersehen, alle Freunde sollen sich eine Arbeit aussuchen und in dem Fall ich soll mir das behalten, was ich mag. Das hört sich erstmal einfach an, aber das war überhaupt nicht einfach. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ob ich mich dem stelle oder nicht, das war selbstverständlich für mich. Ich hätte gar keine Alternative gewusst. Außerdem ging es mir so, dass ich ja wusste, wie wichtig Jockel seine Arbeit war. Das war ganz klar, dass ich mich darum kümmere. Das war nie irgendeine Frage.
Und wie hast du dann konkret angefangen, vorzugehen bei der Nachlassarbeit?
Also die Situation war damals so, dass wir beide geplant hatten, von der Asamstraße, in der wir damals unsere Wohnung hatten und auch unser Atelier in einem Hinterhaus im Kutscherhaus, dass wir in eine Eigentumswohnung ziehen. Da waren wir gerade dabei, das alles herzurichten. Und ich musste was machen, weil es befand sich ein großer Teil der Arbeiten auch in unserer Wohnung. Wir hatten einen Raum da als Lagerraum und das musste raus. Also ich habe angefangen, erstmal zu gucken, was das ist, weil jeder hat seine Arbeiten gehabt und seinen Bereich. Und ich habe nie in den Grafikschränken vom Jockey jetzt geguckt, was ist da drin. Das war natürlich seine Sache. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie kann ich diesem Wunsch nachkommen, dass sich jeder eine Arbeit aussucht. Habe mir dann auch überlegt, ich kann ja nicht jeden Einzelnen zu mir nach Hause einladen und dann alles präsentieren, damit man sich da was aussucht. Also schien mir die einfachste Lösung, dass ich die Sachen fotografiere und dann anhand von Fotos mal so eine Vorauswahl treffen kann.
Du sagst jetzt, es war ein großer Sichtungsprozess,
ja,
weil die Arbeiten jetzt nicht nur in eurer Wohnung waren, sondern auch in anderen Lagern abgestellt war. Und ihr habt ja ein großes Werk gehabt.
Ja.
Hat ja viele bildhauerische Arbeiten auch gehabt. Das war ja sicher nicht alles in eurer Wohnung.
Nein. Joppel hatte noch sein Elternhaus. Das war in Langen bei Frankfurt. Ich glaube, das waren 3 Lagerräume, in denen frühe Arbeiten gelagert waren. Dann hat er bei Freunden auf dem Dachboden im Allgäu auch frühe Arbeiten aus Installationen, aus dieser Beobachterinstallation und Stelen. Also die sind so aus Mitte, Ende der 70er Jahre. Das wusste ich, dass die dort sind, aber was im Einzelnen da ist, das wusste ich nicht.
Bist du denn da alleine in diese Lager gefahren? Oder hattest du da jemanden bei dir, der mitgeguckt und mitsortiert hat?
Am Anfang in der Wohnung, das habe ich alleine gemacht. Ich hätte das auch gar nicht mit jemand zusammen machen können, weil das für mich eine ganz intime Situation war. Auch nicht einfach. Ich fand das wahnsinnig schwierig. Da waren wir sehr unterschiedlich. Also der Jockel war so derjenige, der erstmal behalten hat. Ich war eigentlich schon immer so, dass ich ungefähr einmal im Jahr meine Arbeiten durchgeguckt habe und was ich nicht mehr gut fand, das kam halt weg. In dieser ersten Zeit, das war irgendwie, als würde ich mich immer noch so in so einem Dialog befinden, wo ich so mit ihm rede und sage, also Jockel, das kommt jetzt weg. Und da wäre es mir total komisch vorgekommen, wenn da noch jemand mit im Raum gewesen wäre. Das hätte mich gestört oder... Also ich habe diese Konzentration gebraucht und diese ja noch gespürte Nähe irgendwie. Wir haben sehr eng zusammen gelebt und auch gearbeitet. Wir hatten zwar getrennte Räume im Atelier, aber man war eigentlich immer so sehr verbunden eigentlich miteinander. Und dann so nach den ersten Sichtungen war mir klar, also da gibt's von vielen Arbeiten auch keine Fotos. Da habe ich mit der Freundin, die in Frankfurt lebte, die mir da geholfen hat, habe ich die Arbeiten erstmal ausgepackt, dann fotografiert, vermaßt, wieder eingepackt. Auch da einiges, was nicht gut gelagert war und Schaden genommen hat, haben wir gesagt, das ist einfach kaputt, das muss weg, entsorgt zum Wertstoffhof.
Und du hast ja auch erzählt, 2005 war es dann ein Jahr nach dem Tod von Jockel Hennes, dass du begonnen hast, mit dem Werkverzeichnis anzufangen. Und du hast auch gehört, dass die Stiftung Kunstfonds diese Werkverzeichnisse fördert. Mhm. Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe das gar nicht selber mitgekriegt. Ich habe das von einem Freund erfahren, der hat mir das erzählt, also ein Künstlerkollege, und hat mich gefragt, wäre das nicht interessant für dich? Daraufhin habe ich mich informiert und dachte, ja gut, das könnte wirklich eine gute Möglichkeit sein, und habe dann mit Freunden, also mit dem Heinz Schütz, mit dem Pavel Zeldechowski, mit Thomas Huber, mit Wilhelm Warning, Andrea Lekte gesprochen, ob die Texte verfassen würden. Man muss ja dann so einen Förderantrag ausfüllen, man muss genau begründen, was man macht, welche Kosten entstehen. Und wir haben dann diesen Antrag eingereicht. Die Frist war, glaube ich, Ende Oktober. Und dass ich die Zusage bekommen habe, das war im Februar 2006.
Aber ich höre auch, dass du ein Netzwerk hattest im Künstlerkreis, das dir geholfen hat, bei der Antragstellung behilflich zu sein.
Ja, das hätte ich alleine nicht machen können. Das war ganz, ganz wichtig. Da gab es viel Unterstützung.
Hattest du denn auch finanzielle Ressourcen, dann den Nachlass zu bearbeiten? Weil es handelt sich ja bei Jockel Hines um ein wirklich sehr umfassendes Werk. War das ausreichend mit dem Kunstfonds?
Also die Fördersumme vom Kunstfonds, das waren 20.000 Euro, das hat nicht ausgereicht. Über einen Freund, der einen Ankauf getätigt hat, kamen nochmal ungefähr 10.000 Euro dazu. Also wir hatten auch Erspartes. Und ich habe damals das Haus, was Jockel gehörte, dieses lange Elternhaus, was ein altes Fachwerkhaus war, was für uns immer so ein Standbein war in unserer unsicheren Existenz als Künstler. Also wir hatten da diese Mieteinnahme. Aber es war auch ständig unglaublich viel an diesem Haus zu renovieren. Und Jockel war da sehr versiert. Mit ihm zusammen konnte ich das machen, aber ich alleine, das war mir klar, ich werde das Haus nicht halten können und habe dieses Haus dann verkauft. Da gab es ja dann auch erstmal ein Geld, was wir auch verwenden.
Sodass du auch dir die Zeit nehmen konntest, ja, dich um den Nachlass zu kümmern, das Werkverzeichnis zu machen.
Ja.
Und wie bist du dann vorgegangen bei der Dokumentation?
Mir war ziemlich früh schon klar, dass ich kein Buch drucken wollte, also wie es jetzt so gedruckte Werkverzeichnisse gibt, weil das finde ich uninteressant. Diese kleinen Briefmarkenabbildungen, die man da hat von den einzelnen Werken. Mir hat eigentlich von Anfang an so ein digitales Werkverzeichnis vorgeschwebt. Also ich habe erstmal so über eine CD-ROM nachgedacht und dann kam der Gedanke, das auf einer Website zu präsentieren. Und ich war mit den Freunden eben damals, haben wir darüber geredet, wie man das machen könnte. Ich hatte einen Bekannten, den ich angesprochen habe, der meinte, man könnte da eine Datenbank programmieren. Das hat sich immer wieder verzögert und wir mussten natürlich vorankommen. Und ganz am Anfang habe ich mir überlegt, ja, was muss man zu jedem einzelnen Werk wissen? Ich habe seit 1996 mein eigenes Werkverzeichnis angefangen. Jockel hat 1999 angefangen, ein Werkverzeichnis zu machen. Und da hatte ich schon so ungefähr Anhaltspunkte, also Titel, Größe, Material, dann kamen so Sachen noch hinzu, gibt es Abbildungen zu den Arbeiten in Katalogen, gibt es Fotomaterial dazu, wenn ja, in welcher Form, das waren meistens Kleinbild-Dias oder Ektas oder auch Schwarz-Weiß-Fotos oder Negative. Dann habe ich zusammen mit Thomas so ein Datenblatt erstellt, das haben wir aufgezeichnet und dann fotokopiert. Und hatten diese Datenblätter dann immer dabei. Und wenn wir Werke ausgepackt, fotografiert haben, haben wir dann jedes Mal unsere Angaben da notiert. Aber für die frühen Werke hatten wir ja noch keine Werknummern. Also man musste erstmal so rausfinden, welche Jahre sind das. Wir hatten dann für jedes Jahr irgendwie einen Ordner und haben alles in diesem Jahresordner gesammelt, von dem wir dachten, das ist aus diesem Jahr. Da gab es dann hinterher noch Korrekturen. In Jockels Werkverzeichnis, was ab 1999 existierte, da sind die Arbeiten einfach so eingetragen, wie sie halt entstanden sind, eine nach der anderen. Das konnten wir ja nicht nachvollziehen. Wir haben dann uns überlegt, dass wir so eine Ordnung machen, dass wir erst die plastischen Werke nehmen, dann die Wandarbeiten, die Tafelbilder, die Papierarbeiten, ganz am Schluss dann Kunst am Bau oder Wettbewerbe. Oder in frühen Jahren, da gab es so ein Projekt, was er mit einem Freund gemacht hat, das Projekt reserviert. Es gab dieses Projekt Aftershave und die haben wir dann ganz am Ende der Jahre reingestellt. wenn sich irgendwann noch was ergeben hat, nachdem wir dann fertig waren, haben wir das dann einfach am Schluss angehängt.
Ihr habt ja ein sehr umfassendes Werkverzeichnis erstellt. Das ist ja auch digital einsehbar. Das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Werk von Installationen, Performances, Wandobjekte, Papierarbeit. Das umfasst ja fast 40 Jahre künstlerische Arbeit. Wie lange habt ihr denn daran gearbeitet?
Ich habe 2005 angefangen und 2014 haben wir die letzten Arbeiten an den Kunstfonds übergeben. Aber 2012 haben wir die Website öffentlich gemacht.
Gab es denn da auch noch Institutionen, Museen, die auf dich zugegangen sind noch mit dem Namen oder auf die du zugegangen bist, um dann noch Werke an andere Einrichtungen zu geben?
Ja, habe ich, dass auf mich jemand zugekommen ist, das ist nicht passiert, aber umgekehrt, das ist schon passiert. In einem Fall, also der Stadt Langen, 99, gab es ein Projekt, Schacht im Rathaus, wo viele Arbeiten entstanden sind für dieses Projekt in der Stadt. Ich habe damals mit dem Kulturdezernenten verhandelt. Also die haben über eine Spende eine Arbeit angekauft und ich habe andere Arbeiten praktisch geschenkt.
Und dann habe ich auch noch gelesen, dass du versucht hast, in München Ausstellungen zu organisieren für deinen Mann.
Das war 2012. Der Anlass war eigentlich, dass wir so gesagt haben, da wäre er 65 geworden. Und zu diesem Datum haben wir die erste Ausstellung eröffnet. Das war eine Ausstellung in der FÖ. Die hat der Pavel Zelikowski hauptsächlich kuratiert. Ich stand da zur Seite, die hieß Jockel Lenes und Freunde. Da haben also ganz viele Künstlerfreunde auch mitgemacht. Dann haben wir im gleichen Jahr, ich glaube, das war einen Monat später, bei der Galerie Atoxin mit Gottfried Düren und der Angelika Donherl eine Ausstellung gemacht, Fotoarbeiten und plastische Arbeiten und Papierarbeiten. Und mit Huck Kretschmer im Archiv haben wir die Künstlerbücher gezeigt. Das war alles 2012.
Und hast du dann, nachdem das Werkverzeichnis beendet war und ihr eine Ausstellung zum 65. Geburtstag hattet, mit dem Kunstfonds weiter verhandelt, ob auch die Arbeiten dort aufgenommen werden in der Einrichtung?
Das hat sich schon etwas früher eigentlich kristallisiert. Die Zusage der Förderung, die haben wir ja 2006 bekommen. Und dann hatte ich 2006 schon einen Besuch von Professor Dr. Thomas Deke, der damals die Stiftung Kunstfonds beraten hat. Die hatten damals schon darüber nachgedacht, dass sie gerne ein Archiv für Künstlernachlässe gründen wollen. Und Thomas Deke hat sich die Arbeiten angeschaut und hat gesagt, ja, findet er gut, würde er befürworten, dass die Arbeiten aufgenommen werden. Und dann gab es ein Schreiben vom Professor Dr. Pfennig, der damals den Geschäftsführung vom Kunstfonds gemacht hat, dass das Archiv auf dem Gelände der Abtei Brauweiler gebaut würde. Das war Ende 2007 im November. Und dann habe ich mich 2008 mit Frau Dr. Lingel und dem Herrn Pfennig in Bonn getroffen. Und am 1.4.2008 gab es ein Schreiben von Pfennig, dass die zuständige Kommission der Stiftung Kunstfonds in ihrer Sitzung am 13.03.2008 entschieden hat, den Nachlass von Jockel Lenes ins Nachlassarchiv aufzunehmen.
Und wie viele Arbeiten konntet ihr übergeben?
Also die haben den größten Teil des Nachlasses übernommen. Es haben sich ja vorher die Freunde einige Arbeiten ausgesucht. Es gab auch einige Arbeiten, die bei mir hier geblieben sind. Und also der größte Teil der Arbeiten ist in das Archiv des Kunstfonds.
Und wenn du das mitziffern könntest, wie viel waren das? Ich glaube, das war nämlich sehr viel, oder?
Es war viel, ja. Also wir haben insgesamt, ich glaube, über 1300 Werknummern vergeben und ungefähr 900 sind in das Archiv gewandert. Wobei man sagen muss, der allergrößte Teil des Werks sind Papierarbeiten. Manchmal ist es so, dass sich hinter einer Werknummer auch viele Arbeiten verbergen. Hinter einer Werknummer, da gab es ein Projekt, 5 Köpfe, jeden Tag, ein Jahr lang. Kann man sich ausrechnen. Die waren nicht mehr alle im Nachlass, aber ich glaube doch 1700 und noch ein paar. Die sind in Kisten verpackt, also das ist kompakt.
Aber ihr habt ja auch einen Schenkungsvertrag gemacht.
Ja.
Habt ihr da ausgewählt, welche Werke zum Kernbestand gehören und welche Werke dann auch veräußert werden können? Weil ich habe gelesen, der Kunstfonds hat Arbeiten von Jockel Jenes auch verkauft.
Ja.
Hast du da die Entscheidung getroffen, was der Kernbestand ist?
Also ich habe mit Herrn Deke darüber geredet, weil das kam dann so im Nachgang. Wie kann man das jetzt machen für so viele Arbeiten? Dann hat er uns in der Datenbank nochmal so eine Spalte eingerichtet, wo ich dann einfach nur ein Häkchen setzen konnte, wo ich das dann kompakt nochmal sortieren konnte, damit wir genau das ausdrucken konnten, was erstens mal zum Kunstfonds geht, weil in dem Werkverzeichnis waren natürlich auch alle Werke drin, die irgendwo im öffentlichen Raum waren, die zerstört waren und die in Privatbesitz, in Museen, in Sammlungen waren. Und dann hatten wir jetzt diese Filterfunktion, wo man erstmal sagen konnte, also das ist jetzt Kunstfonds. Und es gab noch mal die Möglichkeit zu kennzeichnen, das ist Kernkollektion. Mhm. Und so konnte ich dann diese Listen auch ausdrucken für den Kunstfonds. Die habe ich vorher eingereicht. Und dann war klar, was hingeht. Und das ist dann in 3 Transporten erfolgt. Also der erste Transport war am 2. Mai 2012. Das war das ganze Lager in meinem Atelier in der Schleißheimer Straße und ein kleinerer Raum in der Schellingstraße. Mitte Juni dann der 2. Transport. Das war das Lager in Frankfurt. Anfang 2007 in einem Bunker in Frankfurt-Goldstein. Und ein anderer Freund, die haben ein großes Haus in Franken gehabt, auch ein Künstlerkollege, ein Studienfreund. Die haben Arbeiten mitgenommen und eingelagert in Wengen in Franken.
Also das war verstreutes Werk und du hast es dann alles zusammengeführt, in mehreren Transporten, dem Kunstfonds dann zugeführt. Du hast dich ja sehr engagiert, den Nachlass zu sichern. Wenn du jetzt deine Arbeit nochmal reflektierst, wie würdest du den Aufwand und den Erfolg deiner Arbeit im Nachhinein bewerten?
Ich würde es ganz genau so nochmal machen. Und ich bin einfach total froh, dass die Arbeiten einen Platz haben, dass die dort gesichert sind, dass sie auch öffentlich zugänglich sind, dass sie auch in diesem Rahmen immer wieder gezeigt werden. Also das freut mich. Einfach.
Ja, das ist schon eine tolle Sache, dass dir das gelungen ist. Wobei ich glaube, dass heute im Jahr 2025 die Stiftung Kunstfonds wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Arbeiten entgegennehmen würde. Oder was ist dein Eindruck?
Ja, auf alle Fälle.
Das waren die Anfänge des Archivs in der Stiftung Kunstfonds. Heute ist das Archiv auch schon voll und es gibt Überlegungen, einen Anbau zu machen.
Felicitas, du hast ja jetzt jahrelang gearbeitet, viel Erfahrung, auch persönliche Ressourcen in diese Arbeit gesteckt. Hast du denn Empfehlungen oder Anregungen, wie man vielleicht als Nachlasshalterin noch mehr Unterstützung bekommen könnte von der öffentlichen Hand? Hast du da irgendwelche Vorschläge, die wir vielleicht weitertragen durch unsere Aktion?
Ich fand das damals schon sehr hilfreich, dass es überhaupt diese Förderung der Werkverzeichnisse gab. Aber es ist natürlich klar, es war ein großes Glück, das bekommen zu haben. Damals wussten es auch gar nicht so viele Leute. Das war ziemlich neu. Ich glaube, es waren 24 Bewerbungen. Ich denke mal, heute sind das bedeutend mehr. Klar, wir mussten uns damals irgendwie selber durchwursteln. Es gab eine Veranstaltung auch vom Kunstfonds, dass es eine Bestrebung gibt, so eine Datenbank zu errichten. Das finde ich natürlich eine große Hilfe, wenn man sowas schon mal hat und sich nicht selber erarbeiten muss. Ich denke auch, dass es ganz gut ist, wenn man selber aktiv wird als Künstler rechtzeitig. Ich denke auch so eine Anlaufstelle, also das, was ihr jetzt macht als Beratung für Menschen, die in dieser Situation sind. Ich denke, mir ist es relativ leicht gefallen, mich da auch einzuarbeiten, weil wir haben 17 Jahre zusammen gelebt und gearbeitet. Wir haben viel über die Arbeit geredet. Ich wusste vieles. Ich weiß nicht, es gibt ja ganz andere Situationen, wo jemand aus der Familie dann von außen kommt und nicht so viel darüber weiß. Und ich denke, wenn das dann nicht vorbereitet ist, dann ist es wirklich schwierig.
Kennst du denn Künstlerfrauen, die den Nachlass ihres Partners gemanagt haben und in der gleichen Lage waren wie du?
Also damals nicht, nee. Also mittlerweile ja, kenne ich ihn.
Aber damals kanntest du niemanden, mit dem du dich darüber hättest auch austauschen können?
Nee, also ich kannte eine, die Frau eines Freundes, und die hat es ganz anders gemacht. Die hat einfach die Sachen erstmal eingelagert und hat gesagt, ja, wenn der Sohn alt genug ist, dann macht sie das mit ihm zusammen. Und ich meine, das war für mich natürlich überhaupt keine Option, weil es gab keine Kinder, und ich dachte dann auch, das ist aber auch, ja, ist ja auch eine Last, die man dann jemandem zumutet, der im Grunde genommen den Vater ja gar nicht kannte. Ansonsten kannte ich niemanden.
Und du bist ja selbst auch Künstlerin und hast mittlerweile ja auch ein großes Werk geschaffen. Hast du denn aus der Nachlassarbeit für deinen Mann auch Schlüsse gezogen im Hinblick auf dein eigenes künstlerisches Erbe?
Also wie gesagt, ich habe ja 96 auf Veranlassung meiner Galeristin angefangen, ein Werkverzeichnis zu führen. Da bin ich sehr dankbar für, dass sie damals so konsequent war und gesagt hat, das musst du machen, sonst kommen wir in den Wald, alle arbeiten ohne Titel. Wir werden irgendwie gar nicht mehr wissen, über was wir reden. Was ich als Konsequenz daraus gezogen habe, das ist ganz klar selber entscheidend, was bleibt, was schmeiße ich weg. Und ich bin ja jetzt auch mehrmals umgezogen und habe dann immer die Gelegenheit genutzt, die früheren Arbeiten nochmal zu dokumentieren, und bin da auch noch dran, mit den frühen Arbeiten abzuschließen. Also es ist dann eher klar, was da ist und vielleicht auch nicht mehr ganz so viel zu arbeiten.
Ja. Und schwebt dir ein Empfänger vor? Also du hast jetzt dein Werkverzeichnis durch praktisch unentwegte Aktualisierung in einen Stand gebracht, der arbeitsfähig oder vernünftig ist. Und wer wäre dann jetzt der Adressat? Hast du tatsächlich einen Erben oder die Idee von einer Person, die das bekommen soll? Oder wer bekommt es dann?
Steht echt in den Sternen. Ich habe keine Kinder, insofern gibt es da keine Erben. Die Kinder meines Mannes werden da nicht dran interessiert sein. Also meines zweiten Mannes. Ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird, mein gesamtes Werk in irgendeine Stiftung zu geben. Das wird so, wie das bei Jockel war, sicher nicht passieren. Ich bin auch nicht bekannt genug dafür. Vielleicht gibt es einzelne Werke, die übernommen werden. Ich weiß es nicht.
Liebe Felicitasi, herzlichen Dank für die Zeit, die du uns gewidmet hast, und dass du auch bereit warst, nochmal in die Vergangenheit zu gehen und dir die ganzen Geschehnisse nochmal hervorzuholen, um mit uns das Interview auch zu machen. Unser Projekt mit dem Titel Kunst, Vermächtnis, Vorlass, Nachlass ist ja auch gefördert von der Anita Augsburg Stiftung vom Verein für Fraueninteressen. Deshalb konnten wir auch den Weg von München nach Aschendorf in Enzland unternehmen, und vielen Dank, dass wir bei dir dieses heute machen konnten.
Ja, danke euch auch.